Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute NFL mal wieder, also alleine am Start. Ja, genau, es ist jetzt mal so, dass ich ein paar Folgen jetzt die nächsten Montage alleine mache, weil ich jetzt mich natürlich ein bisschen intensiver Richtung Draft bewege mit der NFL. Da die anderen ja eher Interesse an Fußball haben, machen die halt dementsprechend die Bundesliga-Talks weiter. Aber ich werde mich natürlich jetzt mit NFL nochmal ein bisschen näher beschäftigen, weil vor dem Draft liegt ja noch einiges an. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich schon anhand des Folgentitels erahnen könnt, geht es heute so um meine Top-Liste und zwar über die aktuellen Spieler in der NFL. Ich habe mir ein paar Positionsgruppen rausgesucht, werde das dann einzeln dazu erklären, auch mal ein paar Statistiken vielleicht, je nachdem, rausholen, um das ein bisschen zu untermauern, was ich so denke. Das ist wie immer Fansicht, keine Expertensicht. Das bedeutet rein so, was sagt mein Fanherz so, okay, werde das gleich nochmal ausführlich auch erklären. Ansonsten die nächsten Montage erwarten euch nächste Woche der AFC-Ausblick, also was benötigen die Teams der AFC momentan für Talente, die sie vielleicht per Draft oder Free Agency auffüllen. Danach die Woche kommt dann die NFC und dann werde ich einen Mock-Draft nochmal machen, sodass ihr da die Möglichkeit habt, da mal ein bisschen reinzuhören, wenn euch das interessiert. No, vielleicht habt ihr ja auch schon ein Lieblingsteam oder vielleicht sagt ihr, Mensch, will mir mal den Draft angucken, aber worauf muss ich denn so achten? Darüber sprechen wir dann nochmal in den nächsten Wochen. Die Folgen werden auch ein bisschen länger gehen als die heutige. Heute ist es mal eine kürzere Folge. Aber ja, die nächsten Wochen werden ein bisschen länger. Bevor ich dazu anfange, also auch nochmal ganz kurz gesagt, Free Agency ist natürlich schon relativ wild. Das werde ich dann auch versuchen, nächste Woche mit einfließen zu lassen. Da ich aber das letzte Mal eine extra Folge dazu gemacht hatte, wollte ich schon mal sagen, so ein bisschen, ja, hat sich das ja, ein paar Sachen haben sich bestätigt, ein paar nicht. Tatsächlich ja auch Justin Fields ist zu den New York Jets unter anderem gegangen, wo ich ja gesagt habe, da würde ich Russell Wilson eher sehen. Aber wenn Russell Wilson bei den Steelers bleibt, wäre das eine Option. Jetzt ist Russell Wilson aber auch nicht bei den Steelers, sondern zu den Giants gegangen. Sehr, sehr interessante Entwicklungen also. Das werden wir also dann auch nochmal beleuchten, wenn wir über die AFC oder NFC genau sprechen. Dann werde ich nochmal sagen, welche Free Agency Moves da waren. Muss man mal abwarten. Aber es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten zwei Wochen schon. Echt krass. Und dann noch eine Bitte, wenn ihr Bock habt auf mehr NFL-Content meinerseits, wenn ihr sagt, ey, deine Fansicht interessiert uns oder interessiert mich, dann schreibt es doch gerne mal bei YouTube in die Kommentare oder gerne auch bei Spotify oder ähnliches, wo ihr uns hört. Gegebenenfalls, wenn ihr Bock drauf habt, mache ich sonst mal auch, bevor die neue Saison losgeht, Sonderfolgen. Sei es zu einem gewissen Team oder einfach so. Mal gucken, was ich mir da aus dem Hut zaubern kann noch. Aber wenn ihr darauf Bock habt, sagt Bescheid. Hatte auch noch mal eine extra Folge über die Saints geplant, weil es ja nun mal meine Lieblingsmannschaft. Aber gut, kommen wir da noch mal dann zu sprechen, wenn es soweit ist. Und ja, ich würde soweit jetzt also erstmal mit meinen Sachen loslegen, die ich hier habe. Ich habe mir insgesamt 6 Positionsgruppen quasi rausgesucht, über die ich rede. Über die erste sehr wenig, aber über die anderen dann ein bisschen länger. Dabei geht es halt darum, wo ordne ich die ein? Also immer die Top 5 Spieler je Gruppe. Ich habe also einmal die Safeties, die Cornerbacks, die Pass Rusher, beziehungsweise D-Line, Running Backs, Wide Receiver und Tight Ends und Quarterbacks. Das sind so die Gruppen. Und da sage ich euch, was meiner persönlichen Meinung nach so die Top 5 Talente sind. Derzeit in der NFL, zum jetzigen Stand, also ich betrachte so ein bisschen die letzte Saison natürlich, aber auch die Saisons davor nehme ich mit rein, das ist klar, weil manchmal hat man ja auch einfach mal eine schlechte Saison. Ich habe hier auch Rookies aufgelistet, was natürlich sehr interessant sein könnte, dass man die gleich in seine Top 5 aufnimmt, aber hey, da haben mich offenbar überzeugt. Und Dann muss ich sagen, ist es halt noch so, dass ich neben der Tatsache auch nochmal darauf eingehen möchte, dass ich sage halt, es ist halt nur meine Meinung und keine Expertenmeinung. Also Experten sehen das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Einfach mal so eine Übersicht. Ich fange mit den Safeties an. Bei den Safeties muss ich sagen, ist es halt eine Positionsgruppe, wo ich mich eher nicht so für interessiere. Deswegen habe ich da jetzt keine so hart fundierte Meinung vielleicht. Bei den anderen Positionsgruppen sieht es ein bisschen besser aus. Da können wir nochmal in Ruhe drüber reden. Da habe ich auch Statistiken vorliegen. Bei den Safeties, ist es halt nicht so. Aber ich fange mal an. Also Safety Platz 5 bei mir, auch für die zukünftigen, das muss man natürlich auch erwähnen. Es geht mir natürlich auch darum, wie gut kann er vielleicht auch im nächsten und übernächsten Jahr noch performen. Ne? So, und der Ausblick dafür ist bei einigen, ist ja halt einfach das Potenzial noch sehr da. Und ja, fangen wir erstmal an mit Platz 5, das ist Antoine Winfield für mich, also Winfield Jr. Von den Buccaneers. Hervorragender Safety, spielt eigentlich ziemlich gut jedes Jahr und liefert ab. Hat, glaube ich, auch noch ein paar gute Saisons vor sich. So alt ist der Mann ja dann auch noch nicht. Und ich denke, da können wir noch ein bisschen was von erwarten. Platz 4 habe ich Tyrann Mathieu, den Honey Badger quasi. War ja früher bei den Chiefs. Und aktuell bei den Saints, und man muss sagen, über seine Karriere hinweg hat er über 30 Interceptions schon gesammelt, ist allerdings auch 32 Jahre alt. Also da ist halt die Frage, wie lange bleibt er noch in der NFL? Ich könnte mir vorstellen, dass der noch 2 Saisons spielt und ich glaube auch noch sehr gut spielen kann. Ich hoffe, dass er noch bei den Saints jetzt bleibt. Denn der nächste Kollege, zu dem ich gleich komme, ist ja jetzt auch zu den Saints gegangen in der Offseason. Und der kommt nämlich auch von den Chiefs. Und Tyrann Mathieu eigentlich immer stabil. Also wenn man den jetzt so sieht, man merkt schon, der ist natürlich, der heißt ja nicht umsonst Honey Badger, weil der hat halt einfach viele Interceptions, weil er so hinter dem Ball her ist. Aber auch so, der Mann liefert ab. Und ich glaube, da muss man ihn einfach auch so den Respekt dafür zollen, finde ich. Deswegen für mich ist er in den Top 5 auf jeden Fall verdient vertreten. Platz 3 ist tatsächlich bei mir Justin Reed. Und auch der Mann ist jetzt bei den Saints. Wow, wer hätte es gedacht? Und der war auch vorher bei den Chiefs. Das heißt, die beiden bilden jetzt das Tandem hinten und ich glaube, das kann nur gut werden. Also ich hoffe, dass das so bestehen bleibt, dass Tyrann Mathieu jetzt nicht noch gehen muss. Aber wenn das so bleibt, dann haben wir da zwei, die beide bei den Chiefs gespielt haben, die beide sich auch schon kennen. Und ich glaube, das kann einfach nur gut werden. Und ich denke, Da könnte einiges draus entstehen. Also da das Backfield sieht da schon mal ganz gut aus von den Saints. Deswegen bei mir verdienter Platz 3, finde ich. Auch krass, dass die Chiefs den haben gehen lassen, aber gut. Dann Platz 2 ist für mich eindeutig Minkah Fitzpatrick. Ist auch eine Steelers-Ikone. Ich glaube, der ist auch schon sehr lange. Macht da hinten immer den Raum zu. Ist verdammt gut. Ja, braucht man eigentlich nicht viel sagen. Genauso wie Platz 1, Buda Baker. Der wollte ja mal weg, ist immer noch bei den Cardinals. Und wenn man über die Defense der Cardinals spricht, dann fällt einem der Name eigentlich immer als erstes ein. Und das zeugt halt schon von viel Respekt, weil Buda Baker ist auch einer, den kannst du nicht nur auf Free Safety oder Strong Safety spielen lassen, weil das sind halt so die beiden typischen Positionen, wo du ihn lassen kannst. Aber tatsächlich wird er, glaube ich, auch mal als Nickel oder Dime eingesetzt. Also von daher, holy crap. Ich glaube, der ist halt sehr flexibel, muss man einfach mal sagen. Der liefert ab. Der ist ziemlich krass. Und zu Recht an der 1, finde ich. Ob der nochmal bei den Cardinals weggeht und woanders hin, bin ich sehr gespannt. Aber wenn, glaube ich, hat man momentan eben halt den besten Safety damit. Gut, ja, zu den Safeties konnte ich, wie gesagt, auch am wenigsten sagen, weil, ja, ist eine Positionsgruppe, um die ich mich nicht ganz so hart bemühe. Anders sieht es jetzt mit den Cornerbacks aus. Die Cornerbacks, dazu komme ich jetzt. Auch da wird es vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich starte erstmal mit Platz 5. Stelle Nummer 5 habe ich Jalen Ramsey. Jalen Ramsey ist auch schon ein bisschen älter, der gute Mann. Ich glaube, 30 ist der. Wird also auch nicht mehr ewig in der NFL, glaube ich, bleiben. Aber früher schon Trash-Talker, wo der überall war. Der war halt bei den Jaguars damals und hat zu der Zeit, wo die Jaguars die eine der krassesten Defensives der Liga hatten, das war schon richtig, richtig nice, wo auch noch Calais Campbell da war, etc. Ja, wie gesagt, absoluter Trash-Talker, der Typ, aber der liefert halt auch ab. Dann hat er mit den Rams, glaube ich, sogar den Super Bowl geholt und ist halt jetzt bei den Dolphins, wenn ich mich recht erinnere. Ja, kann ich nur sagen, Jalen Ramsey liefert ab, auch wenn er jetzt vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr die Rolle irgendwann spielen wird, aber immer noch eine Mentorrolle kann er immer noch verkörpern. Wie gesagt, meiner Meinung nach spielt er immer noch ziemlich gut, ist gefährlich, kann immer noch die besten Receiver abdecken. Absolut verdient, meiner Meinung nach, auch hier auf der Liste. Platz 4. Da habe ich jetzt tatsächlich Cooper DeJean. Weil Cooper DeJean ist für mich auch eine hervorragende Wahl, muss man sagen. Also ich meine, wenn man sich diesen Mann mal anguckt, der ist ein Rookie, hat jetzt seine erste Saison hinter sich, aber hat so hart abgeliefert und war auch so im Gespräch. Ich meine, das Ding ist, wenn du in der besten Defense der Liga spielst und da noch herausstichst, ja, Alter, also ich meine, ne? Das musst du erstmal schaffen. Und das als Rookie. In meiner Wahrnehmung nach, also Cooper DeJean zu Recht auf dieser Liste. Vor allen Dingen, weil das Potenzial ist halt weit nach oben. Ne? Ich meine, das war seine erste Saison und der hat so fantastisch gespielt. Hat sich zu Recht, finde ich, da ganz oben positioniert. Und könnte mir vorstellen, dass auch die nächsten Saisons quasi noch besser werden. Also ich glaube, von dem Mann können wir noch einiges erwarten. Und wenn man ihn jetzt schon als Top 5 bezeichnet, so wie ich, einige werden es wahrscheinlich nicht machen, weil Experten sagen, er ist noch ein Rookie, muss man ja erstmal abwarten, die ersten 3 Jahre. Aber ich glaube schon, dass der abliefern wird. Und wie gesagt, wenn wir da nach Potenzial gehen, oh, ich glaube, da folgt noch einiges. Eben wie beim nächsten auch. An Platz 3 habe ich dann nämlich Sauce Gardner, wobei ich sagen muss, ich habe die immer wieder in meiner Vorbereitung so, ja, geswitcht, mal von 3 auf 4, von 4 auf 3, die beiden, weil, ja, Cooper DeJean, wie gesagt, finde ich fantastisch, was da abgeliefert hat, aber Sauce Gardner hat leider in der letzten Saison jetzt nicht so gut performt, aber die Saisons davor halt. Also in seiner Rookie-Season hat er unglaublich abgeliefert. Auch in der zweiten Saison hat er gut abgeliefert. Man muss einfach sagen, Sauce Gardner ist meiner Meinung nach hervorragend auf dieser Position. Egal wen der deckt, die haben es schwer. Lässt wenige Yards zu. Allerdings letzte Saison abgeschmiert, muss man einfach mal so sagen. Liegt aber meiner Meinung nach, na, wie gesagt, bin ja kein Experte, aber würde sagen, da hat Aaron Rodgers schon seinen Teil zu beigetragen, ne, bei den Jets, weil die Unruhe, die dann herrschte, ich glaube, die Defense war gar nicht mehr beisammen. Und dann lässt das einfach nach, ne? Weil was willst du machen, wenn die Offense nichts auf die Kette bringt und du bist immer auf dem Feld, irgendwann hast du keine Motivation mehr. Das darf nicht passieren, aber es passiert zwangsläufig. Also, ne? Deswegen, ich hoffe, er kann sich wieder fangen. Ich hoffe, mit Justin Fields haben die jetzt jemanden, der die hoffentlich ein bisschen besser voranbringen kann, die Offense. Und somit die Defense auch ein bisschen entlastet. Und ich denke, dann sollte es eigentlich so sein, dass auch ein Sauce Gardner wieder seine Leistung abrufen kann. So meine stille Hoffnung zumindest. Deswegen würde ich ihn momentan noch unter den Top 5 auf jeden Fall einordnen. So, und Platz 1 und 2 sind beides Männer, die jetzt ein bisschen bezahlt wurden. Das eine ist Pat Surtain. Der ist an Nummer 2. Pat Surtain, ja, ich glaube, muss man auch nicht viel sagen. Auch der hat ziemlich krass abgeliefert und ja, zu Recht auch gut bezahlt worden, der Mann. Aber wer noch besser bezahlt wurde, ist Platz 1, Derek Stingley. Ja, Derek Stingley, für mich das beste Gesamtpaket, weil der ist ein bisschen kleiner als Sauce Gardner, dadurch noch ein bisschen mehr beweglicher. Aber hat so, also wie der abgeliefert hat, muss man einfach sagen, bei Houston, ja, zu Recht, dass der Mann so krass bezahlt wurde, ist meiner Meinung nach derzeit auch der beste Cornerback, wobei es auch fast bei jedem Team irgendwie jemanden gibt, der da schon ganz gut ist. Ich meine, man darf auch nicht immer nur nach Bezahlung gehen, weil dann müsste man JC Horn hier mit reinnehmen, der meiner Meinung nach ja, einfach noch nicht in die Top 5 gehört, aber trotzdem natürlich gut bezahlt werden sollte, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, nach der Leistung Derek Stingley kann man wohl gerne an Platz 1 sehen. Gut, und ja, jetzt bin ich mit den Cornerbacks durch und gehe jetzt zu der letzten Defensive-Gruppe, die ich habe, nämlich die Pass-Rusher, beziehungsweise auch die Line, je nachdem, aber ich habe jetzt eigentlich nur Pass-Rusher da reingenommen. Es wird also, unter anderem können da natürlich auch Outside-Linebacker sein, aber wenn die Pass-Rusher deklariert sind, dann nehme ich die halt mit rein. Und nur damit wir das einmal vorher haben. Und ja, da habe ich jetzt auch mal ein bisschen so die Statistiken am Start, wo wir dann auch mal reingucken können bei den Einzelnen. Und wir starten mal bei meiner persönlichen, ja, Nummer 5. Platz 5 ist für mich Max Crosby. Ist für mich allerdings auch, ja, sage ich jetzt mal gleich auf mit Nummer 4. Bei Max Crosby muss man einfach sagen, in seiner Saison, er spielt seit 2019 bei den Raiders und hat jetzt auch einen fetten Vertrag bekommen in der Offseason. Völlig gerechtfertigt, weil er ist die Defense, er ist das Gesicht der Franchise momentan von den Raiders, weil er der beständigste ist. Und hat tatsächlich in seiner Karriere bisher den 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Seasons hat er 59,56. Also fast 10 Sacks pro Jahr hat er abgeliefert. Vorletzte Saison, also 2023, mit 14,5 Sacks, glaube ich, seine beste bisher. Und ja, der Typ bringt auf jeden Fall ziemlich viele Pressures. Also da kann man nur sagen, wenn der auf dem Feld ist, nicht umsonst. Dann geht es schon ab, aber, und das ist eben das Problem, sein Potenzial ist auch nochmal um einiges höher, muss man sagen, weil seine Mitspieler sind halt nicht auf demselben Level, sage ich jetzt mal, ne? Und das ist eben das Problem, wenn du ihn dann doppelt teamst, dann ist es auch schwieriger für ihn da durchzukommen. Und ja, das, wenn du jetzt nochmal irgendwie ein ähnliches Monster auf der anderen Seite hättest, ja, dann wird das halt auch nochmal ein bisschen mehr nach vorne gehen, ne? Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich. Nur wenn wir über diese Liste sprechen. Also Pass Rusher, der ist halt erfolgreich. Und deswegen finde ich das eben so gut. Wenn du selbst mit einem schlechten Surrounding Cast, sage ich jetzt mal, so eine Zahlen abliefern kannst und immer wieder im Gesicht des Quarterbacks landest, dann ist das maximal beeindruckend und ist für mich auf jeden Fall Top 5 würdig. Aber ja, Platz 4, gleich auf, meiner Meinung nach mit ihm, ist ebenfalls seit 2019 dabei, Nick Bosa von den 49ers. Auch der letztes Jahr, ein wenig schlechtere Saison, sage ich jetzt mal, lag aber allgemein daran, dass die 49ers eine schlechtere Saison hatten, hat aber immer noch mit 9 Sacks abgeliefert und hat in seiner Karriere, auch in diesen 6 Saisons, 62,5 Sacks. Das ist mehr als 10 Sacks pro Jahr. Das ist beeindruckend, muss ich einfach sagen. Wer so eine Statistiken abliefert, holy crap. Und sein höchstes war bisher 18,5 Sacks im Jahr 2022 in der Saison. Und ja, was soll man sagen? Na, also klar, auch da muss man ein bisschen natürlich dann relativieren, wie ist der Surrounding Cast. Und bei den 49ers muss man einfach sagen, der hat ein bisschen besseren Surrounding Cast jetzt gehabt, die Jahre. Jetzt wird, ja, löst sich das so ein bisschen auf, weil die 49ers einen kleinen Ausverkauf gemacht haben. Aber insgesamt hatte er natürlich den besseren Cast. Und da muss man sagen, natürlich hat er dann auch mal ne, die eine oder andere bessere Chance. Aber trotzdem, auch der jedes Mal, wenn du den auf dem Feld siehst, der ist gefährlich, den musst du versuchen aus dem Spiel zu nehmen. Und ja, meiner Meinung nach, wenn du Nick Bosa in dein Team hast, brauchst du dir bei der Defense schon einen Sorgenpunkt weniger machen. Und der macht auf jeden Fall jedes Team besser, in meiner Wahrnehmung. Von daher, zu Recht Platz 4. Platz 3 ist für mich, jetzt kommen wir dazu, Micah Parsons. Der kam 2021 in die NFL. Und hat direkt in seiner Rookie-Season 13 Sacks gehabt, also übelst abgeliefert. Dazu natürlich Pressure Rate, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich habe die leider hier in den Statistiken jetzt nicht, wie hoch die war. Ich kann mich aber daran erinnern, dass die ziemlich gut war. Und man muss sagen, insgesamt hat er 52,5 Sacks in 4 Saisons gesammelt. So, und das... Das ist schon richtig absurd. Ich meine, das sind über 12 Sacks pro Jahr. Also, das ist amtlich, würde ich mal meinen. In der letzten Saison hat er genau 12 Sacks geliefert, davor 14, davor 13,5, davor 13. Und das ist schon krass, wenn du jetzt die ersten 3 Saisons nimmst, hat er sich auch gesteigert, in der letzten ein bisschen zurück. Muss man aber auch sagen, auch da, ne, Surrounding Cast, die Cowboys waren schon die letzten Jahre auch ziemlich stark mit der Defense aufgestellt. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn du auf der anderen Seite da jemand hast, der damit rushen kann. Ich meine, er ist ja auch eigentlich quasi als Linebacker aufgeführt, aber wie gesagt, ist Pass-Rusher. Und also das musst du erstmal hinbekommen. Ne? Und da muss ich sagen, das ist eben so die Geschichte, wo ich sage, ja, wenn du so eine Statistiken ablieferst, gehörst du meiner Meinung nach zu Recht in die Top 5. Natürlich hätte man auch jemand anders da reinnehmen können. Auch ein Trey Hendrickson hat auf jeden Fall abgeliefert bei den Bengals. Dann Hunter bei den Vikings. Also da na, darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Aber trotzdem, ich finde, Micah Parsons ist maximal beeindruckend und bin gespannt, was der noch für Zahlen in den nächsten Jahren aufs Board bekommt. Ja, und jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe mich sehr schwer getan mit Platz 1 und 2, weil auch die sind sehr nah beieinander und für mich ist aber Platz 2 einfach TJ Watt. TJ Watt ist seit 2017 in der Liga. Maximal beeindruckend, was der Mann abliefert. Jede Saison, seine beste Saison bisher 2021 mit 22,5 Sacks. Und ja, insgesamt 108 Sacks, der gute Mann. Oh, das ist schon, ja, krass, ne? Da muss man einfach sagen, die Zahlen stimmen. Der trägt das Team mit. Der ist, glaube ich, sehr, sehr gut im Lockerroom angesehen. Ähnlich wie Minka Fitzpatrick. Die beiden bei den Steelers liefern jedes Jahr. Und man muss sagen, die Steelers-Defense wäre ohne die beiden, wäre das nicht das Gleiche einfach. Ne? Natürlich, die haben einfach starke Leute da, aber die beiden sind die Aushängeschilder, muss man einfach sagen. Also Minka Fitzpatrick und TJ Watt sind die Aushängeschilder dieser Defense und ich persönlich muss sagen, zu Recht finde ich ihn auf Platz 2. Ich war allerdings immer an Überlegen, nehme ich ihn auf Platz 1. Ich habe aber den Mann auf Platz 1 lieber gelassen. Und warum, erkläre ich gleich. Der tatsächlich bei seinem alten Team bleibt, obwohl er da weg wollte, nämlich Myles Garrett von den Browns. Kann ja auch nicht anders sein. Myles Garrett für mich der Beste, weil auch er liefert kontinuierlich ab. Aber er ist derjenige, der mit einem viel schlechteren Surrounding Cast spielen muss. Das heißt, seine Mitspieler sind meistens etwas schlechter als im Vergleich zu den Steelers. Aber wenn du die Browns nennst, welchen Spieler wirst du immer zuerst nennen? Myles Garrett. Der steht einfach für die Browns. Der ist ein zukünftiger Hall of Famer. Er ist ein zukünftig in der Ring of Honor bei den Browns, hundertprozentig. Und deswegen, ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Klar, wie gesagt, man kann sagen, er hat nur 102,56, ist auch seit 2017 in der Saison, hat also ein bisschen weniger als TJ Watt. Aber ich finde, die beiden nehmen sich da wirklich nicht viel. Und deswegen finde ich zu Recht die Nummer 1. Nicht umsonst auch der Bestbezahlte aktuell. Mal gucken, was bei Micah Parsons rumkommt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auf jeden Fall Myles Garrett der Bestbezahlte von denen. Und ja, gibt es für mich nichts dran zu rütteln. Deswegen, ja, Micah Parsons auf jeden Fall an der 3, TJ Watt an 2 und eben Myles Garrett an der 1. Und dann wechseln wir mal die ganze Seite des Balles und ja, anfangen tue ich dieses Mal mit den Wide Receivern. Ich hatte mir auch Titans überlegt, einfach als Ballempfänger. Das Ding ist, bei den Titans wird mir momentan einer einfallen, wo ich sage, der hat so stark in dieser Saison abgeliefert, dass ich den eigentlich gerne mit aufs Board genommen hätte, nämlich Brock Bowers. Rookie-Titan, aber holy crap, was der da gerissen hat. Über 1000 Yard-Saison hat er abgeliefert. Das ist schon heftig. Aber er wird irgendwo auf der anderen Seite auch ein Kelsey oder ein Kittle ein bisschen ungerechtfertigt. Aber man muss einfach sagen, Travis Kelsey hat nicht mehr die Leistung im Tank wie noch vor 3 Jahren. Und auch ein George Kittle, ja, geht momentan so ein bisschen unter, finde ich, gerade durch die letzte Saison. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass das Team einfach weniger performt. Natürlich ist George Kittle immer noch ein sehr starker Tight End. Aber wenn wir jetzt auf Receiver-Ebene gehen, ist es halt so, dass die Receiver momentan die Tight Ends, was die Ballempfänger angeht, dann doch irgendwo ein bisschen abhängen. Muss man mal einfach so sagen. Deswegen habe ich jetzt einen Receiver in der Liste und hier mache ich auch gleich einen kleinen Disclaimer. An Position 5 habe ich mich extrem schwer getan, weil Platz 5 ist für mich so, ich wusste nicht, wen ich da unbedingt reinnehmen soll. Es gab viele, aber ich habe gesagt, okay, jemand, der sich echt verbessert hat von Jahr zu Jahr, wo ich sagen kann, okay, der hat irgendwie es geschafft, zu dominieren und sich in diese Position immer besser nach vorne zu spielen, sage ich jetzt mal, und hat eben noch Potenzial für die nächsten Jahre. Und meiner Meinung nach ist das Amon-Ra St. Brown. Weil Amon-Ra ist bei den Detroit Lions, in seiner ersten Saison hat er 5 Touchdowns und 912 Yards, also fast eine 1000-Yard-Saison in seiner Rookie-Season. Auch das ist schon ziemlich krass. Bei 90 Receptions, also im Durchschnitt halt über 10 Yards, wenn er den Ball bekommen hat, ist schon krass. Muss man einfach sagen, also dieser Mann ist auf jeden Fall meiner Meinung nach da zurecht. Weil er hat sich danach auch nur noch gesteigert. 2022 waren es 1161 Yards, 2023 waren es über 1500 Yards und auch in der letzten Saison waren es über 1200. Seitdem er in der Liga ist, hat er 33 Touchdowns erzielt, hat 4.851 Yards, 11,2 im Durchschnitt, wenn er den Ball bekommen hat. Und da muss man sagen, finde ich zu Recht, ist er Platz 5 würdig. Bin gespannt, wie lange er noch, wie weit er da noch abliefern kann in den nächsten Jahren, aber ich könnte mir vorstellen, es wird noch besser. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, wen hat er denn auf der Position des Quarterbacks? Das ist Jared Goff, der wird auch von vielen unterschätzt, aber stell dir den mal in einem anderen Team vor mit einem anderen Quarterback. Kommen wir ja später noch zu, wen ich da Quarterback-mäßig unter Top 5 sehen würde. Ja, da gibt es so einiges, wo ich sage, der Mann hat auf jeden Fall Potenzial. Aber soll natürlich auch keine anderen jüngeren Receiver schmälern, weil es gibt einfach zu viele, die einfach ziemlich krass abgeliefert haben und da war es eben schwer, die Nummer 5 zu nennen. Nummer 4 war dafür relativ einfach, sage ich jetzt mal, auch wenn viele den deutlich höher sehen. Aber gut, reden wir drüber, warum ich ihn an der Stelle sehe, wo ich ihn sehe, und eben nicht höher. Die Rede ist hier von von Justin Jefferson. Justin Jefferson, seitdem er in der Liga ist, seit 2020, hat er über 7.432 Yards erzielt, 40 Touchdowns, und man muss auch sagen, auch er hat sich jedes Jahr gesteigert. In seiner Rookie-Season alleine hat er 1.400 Yards erzielt und 7 Touchdowns. Das ist ja die beste Leistung bisher auch von ihm gewesen. Muss man einfach sagen, 15,9 im Durchschnitt. Danach hat er 1.600 Yards mit 15 im Durchschnitt, danach 1.800 Yards mit 14,1 im Durchschnitt. Also sein Durchschnitt ist langsam aber sicher immer Yards pro Reception ist runtergegangen, aber halt auch die Targets. Also in 2023 hat er nur noch 68, aber ja, man darf es halt auch nicht vergessen, was bei den Vikings da noch los war. Aber 2024 mit Sam Darnold hat er auf jeden Fall abgeliefert. Er hat 10 Touchdowns erzielt, 1.500 Yards. Absolut beeindruckende Zahlen, muss man sagen. Und auch er hat natürlich absolutes Potenzial, nach oben zu gehen. Und deswegen ist es so, dass ich sage, hey, ich glaube, in den nächsten Jahren wird er sogar noch besser werden. Aber da kommt es jetzt auch drauf an. Wie schlägt der neue Quarterback ein? J.J. McCaffrey? Das wird super interessant werden. Ob er dann die Leistung halten kann, ob er vielleicht dann irgendwann nochmal das Team wechseln wird, mal gucken. Aber alles in allem muss man sagen, als Receiver, ich glaube, die sind auch gar nicht mehr traurig darum, dass sie mal Stephon Diggs abgegeben haben, der für mich sowieso nicht mehr in der Liga spielen sollte, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Deswegen war Justin Jefferson zu Recht auf Platz 4 meiner Meinung nach, weil Platz 3, ich hatte das kurz eben verwechselt, ist natürlich dann Tyreek Hill. Tyreek Hill ist natürlich deutlich länger, der ist seit 2016 da, hat in der Zeit 11.000 Yards abgeliefert. Also da muss man natürlich sagen, insgesamt, wenn man jetzt nur das vergleicht, dann hat natürlich schon, finde ich, Justin Jefferson besser performt. Aber auch hier, Tyreek Hill hat 82 Touchdowns. In seiner Karriere bisher erzielt. Und ich muss sagen, bei Tyreek Hill ist es immer noch so, der Typ ist einfach immer noch irre schnell, kann immer noch das Team um einiges verstärken. Ich meine, er war jetzt halt sehr lange bei den Chiefs. Dann ist er 2022 zu den Dolphins gegangen, ist aktuell auch noch bei den Dolphins, wobei man sagen muss, die letzte Saison lief nicht ganz so gut für ihn. Da hatte er nur 959 Yards, davor das Jahr 1799 und davor das Jahr 1710 bei den Dolphins. Also bei den Dolphins hat er schon zwei extrem gute Jahre gehabt. Das dritte war jetzt ein bisschen schwächer. Man muss aber auch sagen, leider lief es bei den Dolphins letzte Saison allgemein nicht so gut. Und dann ist es auch schwieriger für ihn zu performen. Aber ich würde ihn immer noch als einen der Top-Receiver eben halt ansehen. Ich denke auch, er hat noch einiges im Kessel. Entweder er bleibt jetzt bei den Dolphins, liefert da nochmal ab oder kommt zu einem anderen Team, wo er dann nochmal performen kann, zum Contender-Team. Mal abwarten. Bin ich sehr gespannt, aber für mich zu Recht in der Top 5. So, und dann bewegen wir uns jetzt in die, also an Stelle 1 und 2. Und jetzt ist halt so die Frage, wen nimmt man? Und ich würde an Stelle 2 tatsächlich jemanden nehmen, der auch schon seit 2014 in der Liga ist, der super treu zu seinem Team steht, weil der die ganze Zeit auch nur bei dem Team ist, was ihn gedraftet hat, nämlich Mike Evans hat in seiner bisherigen Karriere keine einzige Saison unter 1.000 Yards gehabt. Selbst letzte Saison hat er 1.004 Yards erzielt, hat insgesamt, und das muss man auch mal dazu sagen, 105 Touchdowns erzielt. Dieser Mann ist absolut beeindruckend. Hat durchschnittlich 15,2 Yards, wenn er den Ball bekommt. Und viel mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Also Mike Evans wird für mich immer übelst unterschätzt. Alle sprechen irgendwie, ja, DK Metcalf hier und irgendwie Justin Jefferson hier und da und bla. Aber der Mann, der kontinuierlich seit seiner Einführung in die NFL da ist und der immer wieder krasse Yards erzielt, ist Mike Evans. Den hörst du auch nicht so wirklich. Das ist nicht diese Diva, nicht wie Devonta Adams oder ähnliche. Also auch Devonta Adams habe ich hier nicht mit drin, weil für mich ist er es einfach nicht. Und für mich ist aber einer derjenigen, wo ich sage, okay, der hat zwar wirklich nur noch zwei Saisons so ungefähr vor sich, weil, wie gesagt, er ist seit 2014 in der Liga. Und da muss man sagen, irgendwann ist dann halt auch so der Tank alle. Ich meine, der ist 31. Es kann natürlich gut sein, dass er sagt, ach kommt Leute, irgendwie, ich schaffe auch 3 oder 4 Jahre noch. Aber ist halt die Frage, wie lange er dann noch seine Zahlen erzielen kann. Aber ich denke, für die nächsten 2 Saisons ist er auf jeden Fall noch safe auf der Position. Und deswegen finde ich, Mike Evans wird immer zu Unrecht irgendwie bei diesen Contender-Rankings vergessen. Deswegen meine Nummer 2, Mike Evans. Und die unangefochtene Nummer 1 kann halt nur einer sein. Und das ist für mich Ja'Marr Chase. Nicht umsonst, der Typ hat die Triple Crown jetzt geholt. Man muss sagen, die Bengals, davor das Jahr irgendwie Joe Burrow verletzt. Im zweiten Jahr standen sie, glaube ich, im Super Bowl. Oder im ersten Jahr, weiß ich gerade nicht mehr. Im ersten Jahr. Im ersten Jahr, wo er dazu kam, standen die im Super Bowl. Und ja, was soll man sagen, ey? Also, wenn Receiver, wenn ich jetzt einen in mein Team haben wollen würde, dann ist es er, weil er sofort alles besser macht. Und die Bengals-Offensive ist ja nicht umsonst so gefährlich. Ich meine, Joe Burrow hat ultra gute Zahlen abgeliefert. Aber das war unter anderem natürlich Verdienste eben von Ja'Marr Chase und T. Higgins, die natürlich extrem gute Spieler sind. Aber Ja'Marr Chase ist für mich die unangefochtene Nummer 1 momentan. Er ist seit 2021 auch erst in der Liga, wie Justin Jefferson. Und damit hat zwar weniger Yards insgesamt, nämlich nur 5.425, aber 46 Touchdowns. Das spricht, glaube ich, auch sehr gut für ihn. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber ich denke, der Mann kennt, momentan hat er keine Decke. Also momentan, glaube ich, der wird nur noch nach oben gehen. Können sich die Bengals auf jeden Fall freuen und finde ich auch einen richtig, richtig geilen Move, dass er da einen richtig fetten Vertrag bekommen hat. Ja, das waren jetzt also die Receiver. Und jetzt komme ich doch zu einer anderen kontroversen Gruppe, weil ich glaube, viele, die das hier hören und sagen, sie sind NFL-Fans, die werden sagen, sag mal, der hat sie ja nicht mehr alle. Was stellt der denn für Top-Listen zusammen? Und spätestens bei der nächsten Gruppe wird es dann so sein, dass ihr sagt, der hat sie ja nicht mehr alle. Ich rede von Running Backs. Und ich will euch mal sagen, wen ich nicht mit reingenommen habe in die Top 5, nämlich Christian McCaffrey. Dieser Mann hat in seiner Karriere, seitdem er in der Liga ist, nämlich seit 2017, 6.387 Yards Rushing erzielt und 4.466 Receiving Yards. Das ist schon beeindruckend, muss man wirklich sagen. Dazu kommen 52 Touchdowns im Laufen und 29 im Receiving. Und ja, das sind schon krasse Zahlen, aber diejenigen, die ich drinne habe, meiner Meinung nach, übertreffen die ihn. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und an Stelle 5 habe ich tatsächlich Jahmyr Gibbs. Jahmyr Gibbs ist für mich aktuell ja von den Lions der Running Back. Der hat erst zwei Saisons, hat erst 2.357 Yards erlaufen, aber auch schon 26 Touchdowns. Ups, das ist genau die Hälfte von McCaffrey. Und McCaffrey hat deutlich mehr Jahre schon gespielt. Ja, also deswegen nach zwei Jahren schon 26 Touchdowns nur im Laufen und dann nochmal 5, als er gefangen hat, die Bälle. Er hat nämlich auch schon 833 Yards gefangen. Da muss man sagen, das ist nach zwei Jahren extrem beeindruckend. Und für mich, auch jetzt hatte er ein deutlich besseres Jahr als in seiner Rookie-Season schon. Ich bin sehr gespannt, wie sein drittes Jahr wird, aber ich könnte mir vorstellen, Jahmyr Gibbs wird in den nächsten Jahren nochmal deutlich besser werden. Von daher meine Nummer 5, weil das Entwicklungspotenzial ist halt da. Und ja, deswegen für mich, finde ich, ist er auf jeden Fall einer, wo ich sage, den würde ich sofort in mein Team holen und ich glaube, der würde ziemlich abgehen. Wer das auch ist und wo ich sagen muss, ja, okay, auch der ist seit 2017 in der Liga und hat ziemlich gut abgeliefert. Na, wir denken mal an Christian McCaffrey. Hier nehmen wir uns mal den nächsten Kandidaten Nummer 4 und das ist Joe Mixon. Der hat zwar nicht ganz so viele Receiving Yards wie ein Christian McCaffrey, nämlich nur 2.448 und 14 Touchdowns, ist aber trotzdem damit immer noch eine sehr gute Dual Threat, hat aber auch noch 7.428 Yards erlaufen und 60 Touchdowns erzielt. Und man darf halt nicht vergessen, er war die ersten Jahre von 2017 bis 2023 bei den Bengals. Und die Bengals sind ja auch teilweise eher dann auf Joe Burrow gegangen und haben gesagt, du wirf, wirf, wirf und sind nicht gelaufen. Ich glaube, hätte Joe Mixon in der Zeit laufen dürfen, ich glaube, der hätte viel mehr Yards erzielt. Ist einfach so. Und auch bei den Texans, sie haben halt CJ Stroud und auch da ist es dann eher so, da ist das Laufspiel nicht im Vordergrund, aber natürlich auch wichtig. Und letzte Saison hat er jetzt beispielsweise über 1.000 Yards gerusht, über 300 gefangen, insgesamt 12 Touchdowns erzielt. Das sind Nummern, wo ich sage, ja, ist für mich gehört er in die Top 5. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es jetzt in den nächsten Jahren besser wird, wenn er jetzt bei den Houston Texans erstmal bleibt. Wo er natürlich bessere Zahlen wahrscheinlich erzielen könnte, wären die Chargers, meiner Meinung nach. Aber gut, wenn er jetzt natürlich da ist, mein Gott. Dann kommen wir zu jemandem, und da wird es jetzt richtig kontrovers, da werden die Leute sagen, ich bin einfach nur ein Fanboy. Aber bei mir ist tatsächlich an Stelle Nummer 3 bei den Running Backs ist es Alvin Kamara. Ja, der ist auch schon bei den Saints, seitdem er da gedraftet wurde. Hat in der Zeit seit 2017, und das muss man jetzt sagen, wir dran erinnern uns nochmal zurück, Christian McCaffrey. Natürlich war Christian McCaffrey öfters verletzt als Alvin Kamara. Das darf man nicht vergessen. Und auch die Panthers waren jetzt nicht das stärkste Team. Daran erinnern wir uns. Aber Alvin Kamara hat im selben Zeitraum 6.779 Yards gelaufen. Dabei hatte er noch nicht eine Saison über 1.000 Yards. Das ist auch schon insane für einen Running Back, aber auch 60 Touchdowns. Okay. Aber, und das ist eben das Ding, er hat halt auch immer sehr viele Bälle gefangen. Nämlich insgesamt für 4.762 Yards. Also auch der hat noch keine Saison unter 1.000 Yards gehabt, wenn man beide Zahlen immer zusammenzählt. Dann kommt man nämlich immer auf mindestens 1.000, ja, ich glaube, die schlechteste war irgendwas mit 1.050 oder so. Aber sonst kommt man da immer locker auf 1.200 bis 1.400 Yards. Und das ist schon echt krass. Hat 25 Touchdowns Receiving. Ja, und damit halt auch eine echte Waffe. Ne? Das darf man jetzt natürlich nicht vergessen. So, okay, Running Back sollte eigentlich auch ein Running Back sein. Also sollte natürlich laufen können. Aber hier in dem Fall kann ich nur sagen, als Dual Threat meiner Meinung nach von den Statistiken her und auch was er abliefert, Alvin Kamara tatsächlich ein bisschen besser als Christian McCaffrey. Und ich fand schon immer sehr krass, dass Christian McCaffrey immer so hoch gelobt wird und ja, das ist der krasseste, der krassesten und wow und dies. Und dann gucke ich mir die Statistiken an und sage, ja, aber Alvin Kamara ist doch eigentlich mindestens genauso gut. Er spielt halt bei einem Team, was nicht so im Fokus ist gerade, aber ansonsten, ey, war ganz ehrlich, also die Statistiken am Ende des Tages sind besser. Und darum geht es halt auch ein bisschen, ne? Deswegen muss ich sagen, Alvin Kamara ist für mich auf jeden Fall an Platz 3 absolut gerechtfertigt in der Top-5-Liste. Aber kann ja auch jeder anders sehen. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal kontrovers, denn an Platz 2 sehe ich natürlich Saquon Barkley. Der war jetzt die ganze Zeit bei den Giants, wo er nicht wirklich performen durfte. Jetzt bei den Eagles hat er sein Breakout mit über 2.000 Yards als Running Back. Das ist krank. Hat insgesamt 48 Touchdowns beim Laufen und 14 Touchdowns erzielt mit Receiving Yards. Hat 7.216 Rushing Yards insgesamt in seiner Saison und 2.378 im Receiving. Auch in seiner Rookie-Saison hatte er schon 1.300 im Laufen und 721 im Fangen der Bälle. Das heißt, auch da hat er schon eine über 2.000-Yard-Saison, wenn man so will, wenn man beide Zahlen zusammennimmt. Schon da hat der Typ natürlich ordentlich abgeliefert. Auch er war zwischenzeitlich verletzt. Deswegen, 2020 konntest du ihn komplett knicken. Da war er raus. 2021, ging so. Das war eben so die beiden Jahre, die ihn da so ein bisschen rausgehauen haben. Aber ansonsten hat der Typ auch einfach abgeliefert. Das muss man einfach mal so sagen. Und jetzt muss ich aber auch ein bisschen eingrenzen und sagen, ja, aber bei den Eagles jetzt hat er einfach auch die beste O-Line der Liga. Und daher konnte er natürlich übelst krass abliefern. Und dadurch hat er natürlich auch zu Recht irgendwo ja seine 2.000 Yards zusammenbekommen und darf sich zu Recht da feiern lassen. Aber genau das ist der Grund, warum ich sage, wenn du die beste O-Line der Welt hast, also in der Liga hast, dann ist es halt auch irgendwo ja klar, dass du deutlich besser performen kannst. Deswegen hätte ich ihn nicht den Offensive Player of the Year gegeben, sondern ich hätte ihn an Ja'Marr Chase gegeben, weil er meiner Meinung nach das mehr verdient hätte. Weil eine Triple Crown zu holen ist viel schwieriger, als 2.000 Yards Rushing zu erzielen, wenn ich die beste O-Line der Liga habe. Mit Abstand. Mit weitem Abstand. Meiner Meinung nach. Aber gut. Ich bin ja nicht in diesem Komitee gewesen. Was weiß ich denn auch schon? Ich bin ja auch nur ein Fan und kein Experte. So what? Aber kommen wir trotzdem zur Nummer 1. Und Nummer 1 ist seit 2016 in der Liga. Da denke ich auch, er wird wahrscheinlich nicht unbedingt so viele Jahre noch vor sich haben. Aber die nächsten 2-3 Jahre wird er, glaube ich, immer noch stark performen. Auch letztes Jahr hat er stark performt. Derrick Henry hat in seiner Karriere bisher 11.423 Rushing Yards mit 106 Touchdowns und 1.651 Yards gefangen, aber das zählt ja nicht wirklich. Er wird ja meistens nicht als Dual Threat eingesetzt, er wird ja eigentlich immer nur als Running Back eingesetzt. Aber das ist übrigens der Mann, der keine O-Line braucht, weil er einfach selber eine O-Line ist. Und nein, natürlich braucht er auch eine O-Line, ne? War ein kleiner Spaß. O-Liner sind wichtig, gib bitte lieber an die O-Liner da draußen. Aber sage ich jetzt mal, ein Derrick Henry macht natürlich auch nochmal viel Wett, ne? Durch seine Statur und alles. Der kann halt auch mit einer etwas schwächeren O-Line da trotzdem noch durchbrechen und macht sowieso nochmal ein paar Tackles mehr. Letzte Saison alleine 1921 Yards, auch der war kurz vor der 2000 Yards Marke und hat 16 Touchdowns erzielt. Das ist nicht schlecht. Das darf man jetzt nicht alles unter den Teppich kehren, finde ich. Aber ist natürlich trotzdem noch ein bisschen weg. Aber auch er hatte schon mal eine 2000-Yard-Saison im Jahre 2020. War ewig bei den Tennessee Titans, aber seit letztem Jahr bei den Ravens. Und ja, die Ravens haben mit Lamar Jackson sowieso einen Quarterback, der auch rennen kann. Dazu jetzt einen krassen Running Back. Die sind so gut wie unaufhaltsam eigentlich. Ja, es sei denn, sie bauen Mist. Und deswegen werden sie halt auch keinen Super Bowl gewinnen. Aber hey, das ist ein anderes Thema, darüber reden wir nicht. Aber Derrick Henry finde ich zu Recht, wenn man sich seine Statistiken durchliest und wenn man dann halt auch guckt, was der auf dem Feld zeigt, ist zu Recht, finde ich, der beste Running Back, den du momentan immer noch bekommen kannst. Weil, wenn wir uns das hier so angucken, ja klar, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ja, man könnte sich immer darüber streiten, ja, aber Saquon Barkley ist vielleicht doch ein bisschen besser oder so. Das wird sich dann nochmal vielleicht nächste oder übernächste Saison zeigen. Ich persönlich kann ja nur sagen, für mich ist es so, weil Derrick Henry einfach aufgrund der Dauer auch sehr viel abgeliefert hat und auch nicht so verletzungsanfällig ist, eben halt wie ein Saquon Barkley. Hoffen wir, dass er gesund bleibt. So. Damit sind wir jetzt am Ende angelangt und zum Ende kommen jetzt die Quarterbacks. Da wird es jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich nochmal sehr, sehr kontrovers. Da rechne ich auch damit, dass viele überhaupt nicht mit einverstanden sind. Aber es ist mir egal. Ich werde das jetzt trotzdem nochmal durchrattern. Diesmal auch ohne Statistiken, weil ich glaube, bei den Quarterbacks, gehe jetzt mal ehrlich, eigentlich sind uns die Statistiken ganz egal, weil da steckt so viel Heat drinne. Jeder hat eine andere Meinung und deswegen, ich feuer einfach nur meine Meinung raus und dann ist der Podcast auch durch. Aber gut, ja, Quarterback für mich an Stelle 5 ist eindeutig Josh Allen. Josh Allen hat für mich letzte Saison bewiesen, dass er es auch in den Momenten, wo es drauf ankommt, kann er sein Team schultern, tragen und ja, kann das zum Schotter führen, sage ich jetzt mal. Und hatte eben nicht mehr Stephon Diggs, die Receiver-Diva, die meiner Meinung nach eben nicht mehr in der NFL spielen sollte. Und das tat Josh Allen, fand ich sehr, sehr gut. Und deswegen Josh Allen für mich zu Recht einer der Top 5 Quarterbacks in meiner Wahrnehmung. Ja, viele sehen ihn höher, glaube ich, aber da muss ich sagen, er hat erst im letzten Jahr für mich bewiesen, dass er das kann, mit diesem Team auf die Schulter tragen. Davor die Jahre hat er es immer dann, wenn es drauf ankommt, nicht gezeigt. Und das tut mir leid, aber das ist einfach so. Weil er hat in den entscheidenden Momenten das nicht hinbekommen, weil er sich hat von Stephon Diggs beeinflussen lassen mit wirf den Ball zu mir, wirf den mal zu mir, wirf den mal zu mir. Ja, und anstatt drauf zu einen Fick drauf zu geben, was der will, ja, ich werf zu dir, auch wenn du in Dreifachdeckung bist. Ja, geil, okay, ja, wir haben es nicht geschafft. Ja, oh, cool, wen wundert das? Weiß ich nicht. Jetzt ist er diesen Fluch los, Gott sei Dank. Und deswegen für mich absolut gerechtfertigt, dass er in den Top 5 ist. Platz 6 würde ich dann vielleicht sogar Lamar Jackson einordnen, wenn jetzt jemand sich fragt, warum ich nicht Lamar Jackson drin habe in den Top 5. Ist bei mir Platz 6, ist ähnlich. Er packt das Team nicht unbedingt auf seine Schultern. Er ist also nicht ganz so krass wichtig für sein Team. Aber natürlich ist er ein krasser Quarterback, keine Frage. Aber auch er in den entscheidenden Momenten, egal wie oft er MVP wird, aber der Typ in den entscheidenden Momenten verkackt er es. Leider. Auch manchmal nicht. Und dann ist es was anderes, was sie rausbringt. Aber er hat den ganz großen Wurf leider auch noch nicht bekommen. Aber gut, deswegen ist er bei mir nicht drin und Jalen Hurts ist nicht drin, auch wenn sich das jemand fragt. Ja, der wäre in den Top 10 gerade noch so vertreten für mich, weil Jalen Hurts, ja, ist abhängig vom Surrounding Cast. Also ganz ehrlich, mit der O-Line, die er hat und die ganzen Waffen, die er hat, ja, damit kann man halt auch super performen. Das ist übrigens dasselbe Argument, was viele zu Brock Purdy gesagt haben. Oh, das gebe ich hier an Jalen Hurts 1:1 weiter. Ja, ey, wenn du so ein Surrounding Cast hast, ja, dann kann halt auch ein durchschnittlicher Quarterback gut aussehen. Ich sag nicht, dass Jalen Hurts ein durchschnittlich guter Quarterback ist, sondern er ist schon ein sehr guter Quarterback. Aber ihm wird das Ganze auch so einfach gemacht. Und deswegen, ja, er ist in der Top 10, aber er ist kein Top 5 würdig. Dafür müsste er auch ziemlich viel alleine reißen können und müsste auch mal durch Zeiten gehen, die deutlich härter sind. Meiner Meinung. Wer das allerdings schafft und das jetzt schon nach seiner Rookie-Saison, kann ich sagen, mein Platz 4 ist Jaden Daniels. Da werden viele sagen so, was? Warum? Bist du doof? Aber ist mir auch egal. Jaden Daniels hat eine Saison gespielt und in dieser Saison ein Team, was an das niemand mehr geglaubt hat, ein neues Leben eingehaucht. Und hat es in die Playoffs getragen. Und hat es auch da sehr weit geschafft, tief in die Playoffs. Ich meine, wenn du eine Rookie-Saison so ablieferst, ey, dann darfst du das auch. Dann darfst du das verdammt nochmal. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach, vollkommen zu Recht, die Washington Commanders haben alles richtig gemacht. Jaden Daniels ist der Quarterback der Zukunft. Und ich glaube, der wird sogar noch besser werden. Aber meine Güte, der hat abgeliefert, in meinen Augen alles richtig gemacht. Deswegen bei mir in Top 5. Mal gucken, wo die Reise weiterhin geht. Und Platz 3 ist auch noch nicht so lange in der Liga, werden sich jetzt auch wieder viele wundern, nämlich Platz 3 ist für mich eindeutig CJ Stroud. CJ Stroud, zweite Saison, beide Saisons hat er sein Team in die Playoffs geführt, hat abgerissen wie sonst was. Ja, in seiner Rookie-Saison, wenn man die jetzt mit Jaden Daniels vergleicht, holy crap, da hat Jaden Daniels sogar noch besser abgeliefert. Aber trotzdem, dadurch, dass er jetzt schon zwei Saisons es in die Playoffs geschafft hat, das muss ein Jaden Daniels halt mir auch erstmal beweisen. Schafft er es zweimal, dann würde ich ihn über einen CJ Stroud vielleicht sogar nehmen. Aber so muss ich sagen, ein CJ Stroud hat das geliefert und ich glaube, ein CJ Stroud wird auch jeden super durch die Decke gehen. Also bei Jaden Daniels und CJ Stroud würde es mich bei beiden nicht wundern, wenn sie irgendwann auch mal einen Super Bowl in den Händen halten oder auch mal gegeneinander irgendwann in einem Super Bowl stehen. Wäre schon cool. Würde ich beiden gönnen. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Na? Auch wenn ich natürlich als zweite Wahl Jaguars-Fan quasi nicht mich freuen kann für einen CJ Stroud so richtig. Aber ey, was will man machen? Der Junge hat es einfach verdient. Meiner Meinung nach, ja, zu Recht die beiden mit auf der Liste. So, Platz 1 und 2 dürfte halt auch niemanden mehr überraschen, der mich kennt. An Platz 2, Joe Burrow. Brauche ich nicht viel zu sagen. Der Typ ist, wenn du googelst, derjenige, wenn du sagst, ja, wer packt sein Team auf seine Schultern? Dann kommt Joe Burrow einfach nur raus. Dann siehst du ein Foto von dem, weil, ja, ich meinte, der setzt sich so ein für seine Teamkameraden und sagt da, ey, bezahl die Leute bitte, ich will, dass sie bleiben und so weiter. Ich meinte, T. Higgins und Jamar Chase, die hätten nicht so eine Deals bekommen, wenn sich Joe Burrow nicht da eingesetzt hätte. Er hätte sogar noch gerne gehabt, dass Trey Hendrickson bleibt. Der macht alles, der tut alles. Und man muss einfach sagen, auch letztes Jahr, der hätte theoretisch noch in die Playoffs kommen können. Er hat sein Team dahin getragen. Aber er kann es nicht alleine. Jetzt müssen die Defense attackieren. Da muss Defense kommen, damit die eine Chance haben. Aber Joe Burrow kann man keinen Vorwurf machen. Der hat Zahlen abgeliefert, die meiner Meinung nach MVP-würdig gewesen wären. Meiner Meinung nach ist das der MVP in der Saison gewesen und nicht ein Josh Allen und erst recht kein Lamar Jackson. Also Lamar Jackson wurde es ja auch nicht, sondern Josh Allen eben. Aber beide meiner Meinung nach hinter einem Joe Burrow, wenn ich mir jetzt angucke, was Joe Burrow da gezeigt und geliefert hat. Aber auch wieder nur meine Meinung. Und damit kommen wir natürlich zu Platz 1. Das überrascht jetzt auch wirklich niemanden. Ist natürlich Pat Mahomes, weil Patrick Mahomes ja zeigt einfach nach wie vor, selbst in dieser Saison, er ist die Chiefs. Ist einfach so. Die Chiefs, der hat über die Jahre bewiesen, auch wenn er mal einen drittklassigen Receiver nur da hat, kann er trotzdem noch einen Super Bowl gewinnen. Holy crap, was war da los? Der ist auf dem Weg, zum neuen GOAT vielleicht zu werden. Keine Ahnung, sagen ja einige. In meiner Meinung nach ist es auch wirklich so, jedenfalls wenn er weiterhin performen darf. Und bin gespannt, wie sehr es dann irgendwann ihm schwerfallen wird, wenn Andy Reid nicht mehr da ist. Aber bis dahin kann ich nur sagen, Patrick Mahomes auf jeden Fall momentan der krasseste. Ja, im Super Bowl musste er um sein Leben laufen. Deswegen hat er ihn nicht gewonnen dieses Jahr. Dafür dann Jalen Hurts. Aber alles in allem kann man sagen, es lag ja nicht an Patrick Mahomes, sondern die O-Line ist einfach jedes Mal zusammengebrochen. Aufgrund von nur 4 D-Linern. Das war heftig, was sie da gemacht haben. Habe ich ja nochmal in aller Ausführlichkeit besprochen. Aber ja, trotzdem ist und bleibt er für mich aktuell der beste Quarterback. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn einer der jungen Quarterbacks ihn in den nächsten Jahren nochmal da so ein bisschen den Rang streitig macht. Aber das muss erstmal jemand schaffen, weil du musst ja auch erstmal so oft in den Super Bowl einziehen. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein. Das waren so meine Rankings. Ging ein bisschen länger als gedacht tatsächlich trotzdem. Aber ja, nur ein kleiner Ausblick darauf. Die nächsten Folgen werden ein bisschen länger gehen, wie gesagt. Seid gespannt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich so lange spreche. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Support. Bitte, wie gesagt, kommentiert auch rein, wenn ihr es mal anders seht. Vielleicht auch mit eurer Liste. Wen seht ihr da irgendwie ganz oben bei den einzelnen Positionen? Würde mich mal interessieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.